Herzlich willkommen zum Lookfame Podcast Folge 2, diesmal in kleiner Runde und nicht aus Göttingen, sondern aus Köln. Ich sitze mich gerade zusammen mit der lieben Kim.
Die Punkt Kim, bitte.
Eine unserer ersten Influencerinnen bei Lookfame, seit 3 Jahren dabei. Meine persönliche Lieblingsinfluencerin, weil ich sie betreue seit 3 Jahren und wir seit 3 Jahren.
Was haben wir durchgemacht?
Gute und schlechte Zeiten.
Ja.
Und wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema, wie werde ich eigentlich Influencer, unterhalten und wollen euch da ein paar Tipps geben und vielleicht auch mit ein paar Mythen aufräumen. Aber zu Beginn, meine Stimme habt ihr schon mal gehört, Sebastian, kann sich die Kim einmal kurz vorstellen für alle, die ihr noch nicht folgen?
Ja, also ich bin Kim, 28, wohne in Köln, bin verheiratet, wir haben 4 Kinder.
Du bist?
Erzähl über unser Leben hier einfach, Family. Bloggerin sozusagen. Ich mag das Wort Blogger irgendwie nicht.
Wollen wir ein anderes Wort einfach nehmen anstatt Blogger? Influencer ist genauso.
Genauso kacke.
Ja, genauso kacke eigentlich. Sagen wir einfach Content Creator.
Meinst du, das ist die neue Berufsbezeichnung?
Das ist, glaube ich, die neue Berufsbezeichnung.
Ich glaube, das klingt einfach krasser,
ja,
ne?
Weil, wenn man feststellt, in der heutigen Zeit, selbst kleine Profile haben ja schon in ihrer Bio Influencer stehen. Da fragt man sich manchmal, ist Influencer aktuell eigentlich so diese Modebezeichnung für so einen Beruf? Wie nimmst du das wahr?
Ja, bestimmt. Blogger war das Erste, was einfach so, wie sich alle genannt haben. Aber Influencer sind ja nicht nur die klassischen Blogger, sondern eben auch Fernsehgesichter oder so sind ja auch Influencer. Im Endeffekt bedeutet das ja nur, dass du Leute beeinflussen kannst, ne? Und das ist ja viel allgemeiner als Blogger. Blogger bedeutet ja eigentlich, dass du einen Blog haben musst.
So war ja auch der Anfang mal, ne? Man musste viel schreiben, dann hat sich's ein bisschen bei Instagram gewandelt. Man hat Bilder gepostet, Stories gepostet und da kam ja eigentlich die Bezeichnung Influencer sehr stark auf.
Stimmt, das Blogger hat man ja eigentlich nur gesagt, weil man am Anfang tatsächlich alles nur geschrieben hat. Ob es die Instagram-Caption ist oder eben, dass man noch mehr auf einem Blog geschrieben hat. Da gab es ja noch nicht mal Snapchat.
Snapchat kam, glaube ich, so vor 2,5 Jahren. Ich glaube, so relativ am Anfang.
Drei vielleicht?
Ja. Ich weiß noch, damals hatte Instagram auf jeden Fall noch nicht die Story-Funktion. Und wir haben dann schon ein bisschen auch Snapchat-Werbung teilweise gemacht.
Ja.
Da haben wir aber schon auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Selbst mit zu der Zeit so 80 oder 100.000 Follower auf Instagram.
Und bei Snapchat hatte ich so 10.000.
10.000. Also war schon schwierig, dann auf einen anderen Kanal zu kommen.
Ja.
Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen erzählen? Du bist ja, ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich glaube schon eine der erfolgreicheren Family-Influencerinnen bei Instagram. Knapp 460.000 Follower derzeit. Gerade die letzten Monate sehr rasant gewachsen. Mhm. Magst du vielleicht unseren Hunderten oder Tausenden Zuhörern mal erzählen, wie es bei dir angefangen hat?
Ich habe angefangen, als Instagram überhaupt erst auf den Markt gekommen ist. Da hatte ich die App dann auch schon. Damals aber um diese typischen Vintage-Filter drauf zu hauen. Dann bin ich mit 19 Mutter geworden und habe gemerkt, dass, also diese typischen Krabbelgruppen bei uns im Dorf hier sind einfach mit so Ü30 Müttern gewesen, wo ich mich überhaupt nicht drin gesehen habe. Und habe aber dann gemerkt, dass man auf Instagram auch Mütter findet, die, also was heißt findet, aber da sind halt auch Mütter, die mit jungen Kinder bekommen haben. Und da hat man sich angefangen auszutauschen. Und dann bin ich mit Emilia schwanger geworden und habe da angefangen, immer meinen Babybauch hochzuladen und zu erzählen, wie der Frauenarzttermin war und so weiter. Also man hat sich echt ausgetauscht über die ganzen Wehwehchen und so weiter. Eben das, was man normalerweise vielleicht in einer Krabbelgruppe machen würde, ne, wenn man da Mütter kennenlernt.
Also sagst du hast es eigentlich mit Instagram angefangen, weil du den Austausch mit Gleichgesinnten wolltest und nicht, wie man heute ja manchmal feststellt, rein aus kommerziellen Gründen.
Ja, nee, also als ich angefangen habe damit, gab es noch nicht mal Kooperationen und da war wirklich ein Account mit 10.000 Followern, war richtig heftig. Da hast du dir echt gedacht, so, boah, wieso hat der so viele Abonnenten? Das ist wahrscheinlich heutzutage eher so die 1-Million-Marke, die schon echt krass ist, die halt nicht jeder hat. Aber ich habe es null gemacht, um Geld damit zu verdienen. Man konnte es damals noch gar nicht und deswegen hat es einfach nur Spaß gemacht. Es war wirklich ein Hobby.
Wie hat das so deine Familie, deine Freunde und vielleicht auch deinen Mann aufgefasst am Anfang? Weil man ist ja schon, glaube ich, ein bisschen verrückt, wenn man immer Bilder hochlädt und alles Mögliche dokumentiert. Wie war da so das Feedback?
Die haben mich schon echt ausgelacht. Also ich weiß noch, wie wir bei meiner Mutter am Tisch saßen. Und Claire und Katie haben beide zu mir gesagt, also meine Schwestern, ey Kim, wem erzählst du das überhaupt? Und ich hatte halt so 7, 8 Kommentare unter meinen Fotos und dachte mir, ja, 7 bis 8 bis 10 Menschen interessieren sich für mein Wohl. So, das ist lieber 7 bis 10 als gar keiner, ne? Mhm. So, ich wusste nicht, mit wem ich darüber reden soll. Keiner meiner Freunde in meinem Umfeld hatte schon ein Kind oder war schwanger, das war noch ganz weit weg. Also brauchte ich ja irgendwie, mit dem ich mich austausche. Und das war dann Instagram.
Und dann hat sich die Reichweite relativ schnell entwickelt. Weißt du noch, so die 100.000, wie lange hast du dafür gebraucht? So ist ja die erste Marke bei einem Influencer oder bei einem Instagrammer, die 100.000 zu knacken. Weißt du das ungefähr, wie viel?
Also ich weiß noch ganz genau, dass ich im ersten Lehrjahr bei DM, wann war das denn, wann habe ich die Ausbildung angefangen? Da war Gabriel 1,5, der ist 2011 geboren, 12 oder 13. Da hatte ich 30.000 und das war damals richtig viel, weil die in meiner Berufsschulklasse, meine Mitschüler, meinten so, boah, du hast ja richtig viele Abonnenten bei Instagram, Wahnsinn, und es waren 30. Das heißt, ich bin während der Ausbildung mit Mille schwanger geworden, habe da dann diese ganzen Babybauchbilder hochgeladen und dann ist es, glaube ich, relativ schnell gewachsen. Da war ich so bei...
Ja, bei 70, glaube ich, haben wir angefangen damals. Ne? Das genau. War so Anfang 2018.
Da hatte ich Mille schon, oder?
So Anfang 2017 sogar. Anfang 2017, da hattest du Mille schon. Ja, und dann haben wir, glaube ich, in dem Jahr auch die
war 100. Ich noch in der Ausbildung?
Du warst in der Ausbildung, ja. Ganz am Anfang der Zusammenarbeit hast du die Ausbildung gerade abgeschlossen. Im Mai, glaube ich, war Abschlussprüfung. Und wir haben im Januar, Februar angefangen, glaube ich.
Boah, da haben wir uns ja richtig kennengelernt in der heißen Phase mit ganzen Prüfungen und so, ne? Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann die 100 kamen. Wann kam das denn?
Auf jeden Fall hat es gedauert. Einige Jahre.
Also ja. 4, 5 Jahre bestimmt. Also ich habe es halt, wie gesagt, die ganze Zeit immer hobbymäßig gemacht, weil es mir wirklich einfach nur Spaß gemacht hat, jeden Tag ein Foto zu posten. Und musste mir auch oft genug von Markus anhören, dass ich nicht so viel am Handy hängen soll. Aber gut.
Und aus heutiger Sicht, mit knapp 460.000 Followern, glaube ich, blickt man natürlich sehr stolz zurück und auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass Influencer-Marketing natürlich sich gerade in den letzten 3 Jahren extrem stark entwickelt hat, sich die Followerzahlen entwickelt haben und natürlich Influencer-Marketing auch fester Bestandteil von der Unternehmenskommunikation ist, sicherlich im Nachgang die richtige Entscheidung, oder?
Ja, da voll. Dran zu bleiben. Ja, absolut. Ich wurde ja auch damals nach der Ausbildung, ich wurde nicht von DM übernommen und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, okay, dann verdiene ich jetzt mein Geld hiermit, weil hier kommt ja auch was rein. Wenn ich übernommen worden wäre, wüsste ich nicht, ob ich meinen sicheren Job aufgegeben hätte und es einfach dann sein gelassen hätte und mit Instagram Geld verdient hätte. Vielleicht ja, vielleicht nein.
Weißt du noch, kennst du dich noch an deine erste Kooperation erinnern?
Die allererste?
Ja.
Ja, die werde ich nie vergessen. Das waren Plastikohrringe für 10 Euro.
Und die man mit vollem Stolz beworben hat.
Übertrieben. Damals gab es noch keine... Story, deswegen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch 30 Stories dazu gemacht. Aber ich habe ein Foto gepostet.
Und das war der Anfang eigentlich, ne? Und mittlerweile, wenn wir mal zurückblicken, 3, 4 Jahre weiter, geht es um Kooperation mit ganz großen Marken, wo es auch um mehr geht als nur Ohrring, und es ist so ein Geschäftsmodell draus geworden.
Ja.
Und dieses Geschäftsmodell zieht natürlich auch so ein bisschen Jung-Influencer oder Nachwuchs-Influencer an. Ist ja ein Trend, den man wahrnimmt. Wir sehen es ja auf unserem Pinsel-Account beispielsweise oder auf dem Organizer-Account, wo man Anfragen bekommt von Accounts mit 500, 600 Followern, 10 Bilder gepostet und die Fragen nach einer Kooperation. Wie stehst du zu diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Influencern?
Ja, also die diese Kooperationsanfragen stellen, haben ja das komplette Prinzip gar nicht verstanden, weil es geht ja darum, dass man der Firma oder dem Unternehmen ja einen Mehrwert bieten sollte. Und du kriegst Produkte, machst dafür Werbung als Gegenleistung, aber 500 Leute zu erreichen, ist jetzt nicht die krasseste Gegenleistung für eine Firma. Das ist ja, das macht keinen Sinn. Und deswegen glaube ich, dass heutzutage viele aus den falschen Beweggründen Instagram anfangen, dass die sich anmelden und denken, ach ja, das kann ja jeder, sind ja nur ein paar Bilder, sind ja nur ein paar Stories, das mache ich auch. Aber dass da so viel Arbeit hintersteckt. Und ich meine, ich habe es jahrelang gemacht, ohne Geld damit zu verdienen, habe mir aber in diesen ganzen Jahren eben eine Community aufgebaut, ne? Und Leute, die mich einfach mögen, die auf mein Urteil oder auf meinen Geschmack vertrauen. Und dadurch verdient man ja letztendlich das Geld. Das ist ja dieses jahrelange Community aufbauen.
Mhm. Also sagst du schon, es gibt den Trend, dass man, oder dass es viele in dem Markt gibt, die eigentlich zu schnell aus den falschen Beweggründen versuchen, die Reichweite, und wenn es nur 10.000 Follower sind, zu kommerzialisieren?
Ja, voll. Ganz starker Trend ist ja auch gerade, die Follower zu bekommen, indem man jede Woche ein krasses Gewinnspiel hat, wo man einem folgen soll. Also das ist ja auch nicht ehrlich, keine ehrliche Community, weil du die Leute ja lockst, dass du ein iPhone, ein iPad oder sonst was verlost. Aber im Endeffekt hast du ja dir gar keine Mühe gemacht, um diese Leute auf deine Seite zu holen.
Mhm. Wie werden die, du bist ja auch in der Blogger-Szene oder Influencer-Szene sehr, sehr gut vernetzt, gerade bei den Kölner Mädels. Wie nehmt ihr so diese aufstrebenden Influencer wahr? Ihr werdet ja sicherlich auch auf dem einen oder anderen Event vielleicht mit denen in Kontakt kommen. Ist das etwas, wo man die mit offenen Armen begrüßt oder wo ihr schon eher so ein bisschen vorsichtig seid und die eher abcheckt, ob die nur auf Reichweite aus sind oder ob die wirklich das Potenzial zu einem Influencer haben?
Ich glaube, das kann ich ganz gut filtern, irgendwie durch die Menschenkenntnis. Also ein paar, finde ich, die machen ihren Job richtig gut und die haben auch echt noch viel, viel mehr Follower verdient. Aber andere sind so richtig gierig, die kriegen den Hals nicht voll und hauen eben, wie ich eben schon gesagt habe, pro Woche ein Gewinnspiel raus. Hauptsache ganz schnell 10.000 neue Abonnenten und Hauptsache ganz schnell groß werden. Aber ja, man merkt das schon bei ein paar. Also ich würde die jetzt nicht alle in eine Schublade stecken. Ein paar machen das echt richtig gut und die anderen
werden auch dann nicht unterstützt. Ja. Du hast eben so ein bisschen das schon anklingen lassen. Was macht für dich einen guten Influencer eigentlich aus?
Dass man eben super authentisch ist, weil man kann nicht ewig irgendwas vorspielen, das geht nicht. Gerade wenn du auch Follower auf der Straße triffst und dann, ich höre immer wieder, oh, du bist ja wirklich so wie in deinen Stories. Ja, was dachtest du denn? Also weiß ich nicht, wo der Sinn wäre, dass ich das alles vorspiele. Und eben, dass man sich auch um die Community kümmert, ne? Dass man das zu schätzen weiß, dass man wegen der Leute das alles bekommt, verdient.
Das heißt also aus deiner Sicht eine Ehrlichkeit, eine Authentizität zu haben, auch für die Dinge einzustehen, die man bewirbt. Das wird ja häufig auch Influencern vorgeworfen, die würden alles Mögliche bewerben und da nicht hinterstehen. Ich glaube, wir können, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass wir schon sehr, sehr viele Sachen ablehnen, wo wir kein gutes Gefühl haben, wo wir mit der Produktqualität nicht zufrieden sind, wo wir einfach sagen, okay, wir könnten das machen, man würde damit auch Geld verdienen, aber am Ende ist ja bei deinen Kooperationen auch das Besondere, glaube ich, was dich auch von vielen anderen Influencern unterscheidet, dass du wirklich so bist und dass du am Ende wirklich die Produkte auch benutzt. Und das hat man bei vielen Influencern, wenn man mal an verschiedene Marken denkt. Ja. Da ist heute Marke A, morgen Marke B und übermorgen Marke C.
Was halt auch manchmal Schuld der Marken ist, weil wenn die das natürlich an, weiß ich nicht, es gibt die einen Marken, die arbeiten gezielt mit 10 Leuten und diesen 10 Leuten glaubt man das dann aber auch. Es gibt aber andere Marken, die arbeiten nicht nur mit 10, sondern mit 100. Und die ganzen 100 Influencer, ob kleine oder große, sagen halt alle das Gleiche. Und für den Zuschauer kann man nicht mehr differenzieren. Ist das jetzt
die ehrliche Meinung?
Ehrliche Meinung oder ist das die bezahlte Meinung? Ja, man weiß es nicht mehr. Aber das liegt dann eher an den Firmen. Die sollten halt eher auf exklusivere Werbung gehen, als es so richtig, so diese Insta-Brands halt, ne, die das alles so richtig verscherbeln. Das ist
die mit jedem arbeiten, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, wie ist eigentlich jetzt die Differenzierung, warum arbeiten sie mit denen, stehen die wirklich authentisch fürs
Und das macht es halt den Bloggern dann schwerer, ne? Also der eine meint es dann vielleicht echt ehrlich und der andere denkt sich, ja, ist gut bezahlt, ich mach's mal, warum nicht? Das weißt du halt nicht, ne? Du weißt es als Zuschauer nicht. Macht er das jetzt gerade wegen dem Geld oder weil er es wirklich gut findet? Und das ist schwierig.
Das ist definitiv. Glaubst du denn, dass man heute noch Influencer werden kann?
Ja, auf jeden Fall.
Wie würdest du, wenn du jetzt nochmal bei Null anfangen müsstest, ich hoffe nicht, dass es passiert.
Nein, ich hoffe auch.
Wie würdest du rangehen? Was sind so deine Erfahrungen vielleicht, die wir den Zuhörern mitgeben können?
Also man muss ja wirklich bereit sein, sein Leben zu teilen. Das ist ja das Wichtigste. Man kann halt keine halben Sachen machen, ne? So ein paar Fotos hochladen und ein paar Boomerangs in die Stories hauen, ist halt auch nicht das Richtige. Man muss schon den Menschen und den Charakter kennenlernen können. Und man muss sich einfach dahinter klemmen, man muss ehrgeizig sein, man muss dranbleiben. Man darf nicht sich direkt als Blogger sehen, sondern man muss sich im Klaren darüber sein, dass das wirklich Arbeit ist. Aber wenn man da richtig Bock drauf hat, dann kann man das auch hinbekommen. Und halt der Content sollte vielleicht ja nicht so, was jeder macht, ne? Man muss schon irgendwie was haben, was andere vielleicht nicht haben.
Also Einzigartigkeit im Content, Kontinuität.
Ja.
Und wie kann ich vielleicht zu Followern kommen? Es gibt ja die ganz einfache Möglichkeit, die man ja auch immer wieder hört. Ich kaufe sie mir einfach im Internet. Was würdest du empfehlen? Wie kann man gute Follower aufbauen?
Also, ich weiß noch, wie ich angefangen habe damals. Ich glaube, ich bin so 20 bis 30 Profilen richtig intensiv gefolgt. Und wenn man diesen 30 Profilen jeden Tag einen Kommentar da lässt und jeden Tag die Bilder liked, dann kriegt man das ja zurück. Und so steigert man das ja. Also, du musst ja, es ist quasi ein Geben und Nehmen. Ich kommentiere bei dir, du kommentierst bei mir. Und so, ja, macht man auf sich aufmerksam, ne? Weil man wird ja auch, wenn man auch bei großen Bloggern kommentiert, sehen das ja wiederum andere. Es gibt ja Leute, die lesen die Kommentare durch und denken sich, ah, den Namen habe ich aber irgendwie schon ziemlich oft gelesen. Ich gehe mal drauf, wer das ist. Also einfach aktiv sein, aktiv sein, aktiv sein.
Und auch ernsthaftes Interesse haben.
Ja.
Es gibt ja immer wieder die Frage, die ich ganz oft höre, als Influencer, man bekommt super viele Nachrichten und ich glaube, auch da unterscheidest du dich von vielen, sicherlich auch von vielen großen Profilen. Beantwortest du deine Nachrichten alle selber oder hast du jemanden, der das für dich macht?
Nee, ich würde niemals jemanden einstellen, der das für mich macht. Niemals, weil ich immer noch wissen wollen würde, was anhand der Nachrichten auf die Story sehe ich ja überhaupt erst, was bei der Community ankommt, was die Leute interessiert und was eher weniger. Und ja, das würde ich immer selber machen und das würde ich auch jedem empfehlen, selber zu machen. Ich meine, mittlerweile, man bekommt auch ab und zu Nachrichten, dass man arrogant geworden wäre, weil man nicht mehr antwortet, aber es sind halt täglich tausende Nachrichten und davon auch ganz oft Nachrichten, die sich wiederholen oder diese Story-Reaktionen oder sowas, wenn nur ein Smiley kommt. Man kann es einfach nicht mehr schaffen zeitlich, aber wenn man ja damit anfängt, hat man am Anfang ja Zeit. Und das sollte man auf jeden Fall, diese Zeit sollte man auch nutzen, auf die privaten Nachrichten einzugehen. Also wirklich eine Community aufbauen.
Das heißt also wirklich ein Interesse zu haben. Man kriegt ja auch immer mehr bei Promi-Accounts mit. Es gibt ja so ein paar Bekannte, wo man genau weiß, die liken über einen Like-Bot, kommentieren über Bots. Da sprichst du dich ja ganz klar dagegen aus und sagst, ich kümmere mich um alle meine Follower, auch wenn das natürlich schwieriger geworden ist. Ne? Bei 60.000 Followern kriegt man vielleicht 100 Nachrichten am Tag.
Ja.
Bei 460.000 kriegt man wahrscheinlich eher 1.000 Nachrichten.
Ja.
Also alle, die der Kim mal schreiben, auf jeden Fall die Antwort. Und jedes Like ist echt, jeder Kommentar ist echt von ihr und auch jede Nachricht ist echt.
Ja.
Und ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut, dass es viel, viel mehr ist, eine Community aufzubauen, als nur, in Anführungsstrichen, ich habe gerade mal auf dein Profil geschaut, 2.815 Bilder, die du gepostet hast, ist ja auch schon eine ganze Menge.
Das ist echt viel.
Fast 3.000 Bilder. Täglich Stories, da sieht man ja auch immer nur die Hälfte, wie viel Arbeit es eigentlich ist, eine schöne Story zu produzieren.
Ja, allein wegen der Untertitel, die Sticker, die man reinmacht und so weiter, das ist echt viel Arbeit, das unterschätzen so viele.
Aber am Ende, glaube ich, du hast eine starke Community aufgebaut. Es ist so dein ganz individueller Weg. Du hast auch ein bisschen aufgezeigt, dass es immer noch möglich ist, auch groß zu werden. Ich glaube, da gibt es auch gerade viele Beispiele für. Aber du hast, glaube ich, auch deutlich gemacht, dass es eben gar nicht so einfach ist, wie es vielleicht nach außen hin scheint, sondern dass da sehr, sehr viel Herzblut, sehr, sehr viel Zeit drin steckt.
Ja.
Da wirklich jetzt auch noch an die Spitze zu kommen. Und da kann man einfach schauen, glaube ich, du hast damals Instagram für dich als Kanal gewählt. Damals war Instagram auch noch nicht so groß. Es war so ein bisschen letztendlich gepokert,
dass
vielleicht
noch
was draus wird. Heutzutage Snapchat, YouTube, immer noch bekannt.
Ja.
Es gibt super viele Kanäle. Das heißt also auch da, man muss, glaube ich, auch so ein bisschen das Risiko gehen, vielleicht auf einen Kanal setzen, wo man sagt, ich habe vor allem Spaß dran, mich mit dem Kanal zu beschäftigen.
Genau,
Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, über TikTok.
Ja.
Du hast gesagt, für mich
wäre das keine Plattform. Ich habe keinen Spaß dran und ich sehe den Sinn irgendwie nicht dahinter, so zu tanzen oder irgendeine Performance zu machen. Das ist einmal witzig, aber ich glaube, der Arbeitsaufwand ist schon extrem und nee, also ich sehe mich jetzt nicht bei TikTok, aber
vielleicht andere, vielleicht für euch die Chance, auf einem neuen Kanal durchzustarten. Seid einfach mutig.
Ja.
Probiert euch aus. Und ich glaube, vielen Dank, Kim, dass du uns mitgenommen hast. Es war jetzt doch sehr kurzweilig. Hast einen guten Überblick gegeben über deinen Weg und auch Tipps gegeben. Und wir freuen uns damit, unsere zweite Podcast-Folge abgeschlossen zu haben. Ich danke dir.
Bitte dir.